So, ich habe jetzt etwas gelernt für Weihnachtsgebäck. Ich backe jedes Jahr so ein klein wenig für auch Freunde und Bekannte und versuche immer ein neues Rezept zu finden, das nicht ganz so bekannt ist, das aber vielleicht irgendeine Tradition hat und so. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das heutige Rezept... Ja, liebe Gemeinde unter Liederbach und liebe Gäste und Freunde und liebe Schwestern und Brüder im Herrn Jesus Christus, ich freue mich, dass ich heute am letzten Tag des Jahres bei euch sein kann. Ja, ich merke, einige erschrecken jetzt und sagen sich, hat denn der Bruder Bromber, ist ja auch schon älter geworden, hat er sich die Predigt vom Jahr 2011, da war die am einem gleichen Tag wie heute, hat er die Predigt aus 2011 mitgebracht. Nein. Wenn ich hier auf diesen Schmuck deute, werdet ihr euch daran erinnern, was ich vielleicht andeuten wollte. Wir sind heute am letzten Tag des offiziellen Kirchenjahres. Das traditionelle Kirchenjahr der westlichen Christen, es hat sich entwickelt aus dem Aneinanderreihen von Festen und das Vernetzen und so weiter, hat sich entwickelt in der frühen Christenheit und ist bis heute in den christlichen Ländern zumindest als religiöses Jahr vorhanden. Bei den Orthodoxen wieder etwas anders als bei der westlichen Christenheit. Und heute haben wir den letzten Tag. Morgen beginnt das Kirchenjahr, das in christlichen Kreisen noch bekannt ist als solches. Aber in unserer säkularen Gesellschaft ist das Kirchenjahr an sich nicht mehr so bekannt. Früher war das alles vernetzter, aber... Vielleicht sollten wir auch daran denken, dass unser Jahresschluss und Jahresanfang eine ganz säkulare Geschichte ist aus dem Römischen Reich. Wir haben hier in dieser Gegend das schon früh gehabt. Es war mal römische Provinz und das hat sich so weiter erhalten. Und es haben viele Länder, unterschiedliche Kalender. Aber alle Kalender haben eins gemeinsam. Sie erinnern an etwas. Woran erinnert sich unser Kalender oder erinnert er uns, unseren Kalender, den wir haben? 2015. Woran erinnert das? An Christi Geburt. Es hat mal jemand ausgerechnet, ein Datum von Christi Geburt. Heute wissen wir, dass der Mensch sich etwas verrechnet hat. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jesus ist entweder 4 vor Christus oder 7 vor Christus geboren. Und es gibt auch kein Jahr Null, was eigentlich sein müsste. Aber es ist unerheblich. Es erinnert an das Ereignis der Geburt Christi, und so haben wir das jeden Tag auf unserem Kalender, auf unseren Briefen, auf den Schecks, auf allem. Andere haben andere Kalenderzeiten und Jahresanfänge. Das islamische Jahr ist das Jahr 1437, erinnert auch an etwas. Nämlich an die Flucht von Mohammed von Mekka nach Medina. Mohammed war in Mekka erst nicht gern gesehen, er musste fliehen und floh nach Medina. Und das Jahr 622 ist das für Moslems der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Und dann haben wir auch noch das jüdische Jahr 5776, das hat am 14. September begonnen, der diesjährige Jahresbeginn, der der Moslems war der 14. Oktober. Und woran erinnert das jüdische Jahr? An die Schöpfung? Es ist nur interessant, dass der jüdische Kalender, man könnte ja denken, wir haben ihn seit biblischen Zeiten, erst eine Geschichte des frühen Mittelalters ist. Die Juden hatten zwar ihre Festzeiten, dabei war das ja einmal festgelegt, aber für den Alltagsgebrauch, der säkulare Kalender, der wechselte häufiger. Auch der religiöse Kalender hat schon mal gewechselt, aber die Jahresanfänge waren anders, beliebt sind im Orient immer gewesen, der Frühlingsanfang so als Jahresanfang. Und was die Sache noch kompliziert macht, vom Wechsel innerhalb Judas beispielsweise abzusehen, es hat auch im Nordreich Israel zeitweise einen anderen säkularen Kalender gegeben, nachdem die Könige sich berechnet haben und so weiter, sodass auch die Zeitrechnung und die Frage, wann haben welche Könige gelebt und so weiter, gar nicht mal so einfach ist, sondern ganz kompliziert zu berechnen ist. Der jetzige jüdische Kalender, da haben sich die Rabbinen die Anregung dazu haben sich anregen lassen von den christlichen Kirchenvätern. Wir haben ja diesen Kalender 5776, der versucht ja die Genealogien, die Geschlechtsregister aus biblischer Zeit aneinander zu reihen, um daraus das Alter der Erde festzustellen. Das haben die Juden früher nicht gemacht, weil diese Geschlechtsregister nicht die Funktion einer Chronologie, einer Zeitrechnung hatten, sondern da ging es um Abstammungsverhältnisse. Deshalb diese Chronologien, es gibt ja Parallelen, es gibt auch in der alten, antiken Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Textes, gibt es andere Zahlen und so weiter und so fort. Es ging um Abstammungsverhältnisse. Auch der Begriff Vater und Sohn ist im Orient ein anderer. Wenn die Leute riefen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, dann heißt das nicht, dass Jesus ein Sohn von David ist, sondern ein Nachkomme. Und so hat man auch bei den Geschlechtsregistern einige Leute ausgelassen. So böse Buben in der israelitischen Geschichte fanden da nicht Eingang, sondern die wurden später erwähnt und so weiter und so fort. Aber es ging immer sehr um Abstammung. Beispielsweise Priester durften ja nur aus dem Geschlecht Aarons sein oder die Mitarbeiter im Tempel aus dem Geschlecht der Leviten. Also die Genealogien, die Geschlechtsregister hatten nicht die Funktion, wie wir das heute vielleicht griechisch-analytisch geprägt sind, von Chronologien, von Zeitrechnung. Deshalb sind die auch nicht imstande, auch wenn das im ersten Moment sich eigenartig anhört, nicht imstande sind, das Alter der Erde oder der Menschheitsgeschichte zu benennen. Aber das vielleicht noch als kleiner Exkurs. Aber es ist gut, dass wir in unseren Kalendern, und das war für die Christenheit auch gut im Kirchenjahr, dass wir Erinnerungsfestpunkte haben. Sonst würden wir kaum mehr unsere Erinnerungen strukturieren können. Ich bin gerade dabei, die Fotos und so weiter meiner Eltern, die vor einiger Zeit verstorben sind, dann aufzuarbeiten, zu digitalisieren, in richtigen Zeitraum zu bringen. Es ist manchmal schwierig, auf den Fotos steht nichts in der Regel drauf. Ich muss mich auf an vieles erinnern, was ich durch mündliche Überlieferung hatte. Und so geht es auch der eigenen Erinnerung. Ich habe mir vor einigen wenigen Jahren mal eine Liste gemacht, gewissermaßen bestimmter Lebensfestpunkte. Da war ich doch ganz erstaunt, dass ich da manchmal nicht genau wusste, ja, wann war das oder war wann das. Man weiß das manchmal von großen Ereignissen. Also man sagt ja, wenn man Menschen fragt, die zur Zeit gelebt haben, als Kennedy erschossen wurde, wo sie da waren, das können die meisten sehr gut sagen. Ich kann es auch. Ich war gerade in Vejlefjord, der adventistischen Schule in Dänemark. Und nachts wurde ich geweckt von denen, die sagten, ach, da ist einer aus Deutschland, ein deutscher Sender, sagt etwas über ein Attentat auf Kennedy. Es war ein holländischer Sender, man konnte etwas verstehen, aber das weiß ich heute noch und viele Dinge aus dem Jahr weiß ich nicht mehr und kann die gar nicht datieren. Deshalb ist es gut, dass wir Festtage haben, denn so mit so vagen Dingen, wie manchmal auch in der biblischen Zeitrechnung, dann steht dann 3 Jahre nach dem großen Erdbeben. Ja, in Israel gab es eine Menge Erdbeben. Da wusste schon die nächste Generation gar nicht mehr, was damit gemeint war. Nicht? Oder vielleicht ganz aktuell, in dem Jahr, nach dem Jahr, das habe ich von einer Tontafel, wie von vielen anderen, von einem Wirtschaftstext wurde datiert, in dem Jahr, nach dem Jahr, in dem König Schusin von Ur die Mauer gegen die Mato-Beduinen baute. Ja, da kamen die Mato-Beduinen und sickerten so langsam ins Land, das gefiel denen nicht, also baute man eine Mauer gegen Wirtschaftsflüchtlinge. Kommt einem bekannt vor? Ich kann euch auch verraten, auch wenn der König sich gerühmt hat, da im südlichen Irak damals da eine Mauer gebaut zu haben, es hat nichts genutzt. Die semitischen Stämme kamen in das Zweistromland, haben die Schrift und Sprache übernommen, haben die Kultur übernommen und dann auch die Politik. Sagen wir so, Mauern, Limes, wir als Limes-Nachbarn wissen, der Limes hat nichts genutzt, die große chinesische Mauer hat nichts genutzt, auch die Mauer in Berlin hat plötzlich ihre Funktion verloren und so ist das mit allen Mauern, aber das möchte ich nebenbei einfach nur mal gesagt haben. Vielleicht, weil das heute erwähnt wurde, noch ein kleiner Hinweis auf Weihnachten. Nicht? Adventszeit, Weihnachten. Und da gibt es in manchen adventistischen Gemeinden gibt es dann Diskussion darüber, Weihnachtsbaum ja oder nein. Und in Frankfurt Zentrum drum ist ja mal ein Weihnachtsbaum und ich weiß, da kam mal ein Gast, der stand plötzlich auf und hat ganz vehement dagegen protestiert, dass wir da einen Weihnachtsbaum haben. Nun gibt es dann auch historische Gründe, weshalb wir einen Weihnachtsbaum in Frankfurt haben. Ganz einfach. Die Gemeinde Frankfurt wurde gegründet von Basel aus. Der erste, der in Frankfurt eine Gruppe gründete, Bruder Perk, das war ein selbstunterhaltender Buchevangelist, der kam aus Basel, ursprünglich aus Russland, war auf der Krim festgesetzt mit Konradi, war der erste Adventist, ein Mennonit, ein Russlanddeutscher, der erste, der getauft wurde in Russland. Aber weil er getauft wurde, kam er mit Konradi ins Gefängnis wegen judaischer Umtriebe, wurde dann freigelassen, weil Konradi amerikanischer Staatsbürger war und vom Generalkonsul befreit wurde, auch der Gerd Perk. Aber er musste ins Exil gehen, in die Schweiz, sonst wäre er nach Sibirien gekommen. Und von der Schweiz aus hat er erst in der Schweiz mit anderen Brüdern dort Buchevangelistenarbeit getan und kam dann nach Frankfurt, weil er in die große, wichtige Stadt kommen wollte. Aber Frankfurt war immer schon etwas säkularer in Deutschland als manche anderen Länder, also Stadtstaaten oder deutsche Staaten. Und so empfand er es als nicht so einfach. Es ist einfacher, wenn man zu Leuten hingeht und man kann ihnen die Unterscheidungslehren präsentieren. Man weiß, was die glauben und man sagt ihnen jetzt, was kommt noch dazu? Was unterscheidet uns? Es fragt ja auch keiner, was haben wir gemeinsam, sondern wenn jemand hört, Adventisten, was unterscheidet euch denn? Ich habe nur einmal von einem Muslim gehört, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, der hat mich gefragt, und was habt ihr mit den anderen gemeinsam? Und bei Perk war es schwierig, der hatte das Gefühl, wenn er in Frankfurt jetzt missioniert, und er hat eine Gruppe gegründet, und da sind viele gleich wieder nach Hamburg gegangen, um sich ausbilden zu lassen, als Buchevangelisten und so weiter. Aber das Gefühl gehabt, in Frankfurt kommt er nicht weiter, die sind nicht fromm genug. Da muss man mit dem kleinen ABC erst beginnen. Deshalb ging er nach Wiesbaden, die schienen ihm frömmer. Das war 1890. 1891 ging er nach Wiesbaden. Aber die kleine Gruppe wurde von Basel aus durch Reiseprediger betreut. Und in Basel war in den 80er Jahren für 2-3 Jahre Ellen White. Und die hat in Basel, dort in dem großen Missionshaus, was sie gebaut hatten, und Gemeinde, sie hat dort in der Adventgemeinde Basel den Weihnachtsbaum eingeführt. Und sie haben extra dann auch die Gebetstagslesungen so gelegt, dass am Schluss, am Gabensabbat, dann die Gaben an den Weihnachtsbaum in den Tüten geheftet wurden. Und durch Ellen White hatte Basel dann zumeist den Weihnachtsbaum in der Kirche stehen oder ja, eine Krippe. Immer oft abwechselnd, aber Ellen White hat das eingeführt. Jetzt ist natürlich schwierig. Es gibt ja nun, und das hat auch historische Wurzeln, Menschen, die in unserer Gemeinde oder aus dem Umfeld unserer Gemeinde was gegen Weihnachtsbaum in der Kirche haben. Das kam aber deshalb, weil die ersten Adventisten in Deutschland und Europa sind in der Regel vom Gemeinschaftschristentum gewonnen worden. Die wiederum waren über Generationen unterdrückt von den Staatskirchen. Und alles, was staatskirchlich war, hat man nicht übernommen. Und deshalb haben die dann auch ungern das Kirchenjahr übernommen. Und ich weiß noch, wie ein alter Vorsteher, hochbetagt, sich vor, was weiß ich, auch schon ein paar Jahrzehnte her, auf der Marienhöhe, muss in den 60er Jahren gewesen sein, sich gerühmt hat, dass er am ersten Feiertag immer Teppich geklopft hat zu Weihnachten, um den anderen Zeugnis zu geben, dass er nicht an Weihnachten nicht feiern will, weil das nicht in der Bibel steht. Und natürlich ist dann auch für diese Menschen Weihnachtsbaum sehr schwierig zu denken. Das sind allerdings, und da kommen sie in einen Konflikt, das sind allerdings oft auch Menschen, die sonst sehr gern Ellen White zitieren und ihre Ratschläge suchen, was ja auch okay ist, aber in dem Fall gefällt ihnen das nicht. Und da kann man sie auch mit dem Hinweis auf Ellen White nicht überzeugen. Aber die Gemeinde Frankfurt in Basler Tradition seit 1890 hat in ihren Kirchen, in ihren Kapellen Weihnachtsbaum. Und ich denke, es ist schön, wenn man sich mal auch die Frage stellt, wie der Weihnachtsbaum entstanden ist. Das kann man andermal machen. Aber der Weihnachtsbaum ist kein heidnisches Relikt, wie manche denken, sondern der Weihnachtsbaum entstand bei den Protestanten im Elsass und ist erst über den Umweg Amerika zurückgekommen und dann auch bei den Katholiken angekommen. Über viele Generationen war es bei den Katholiken der Protestantenbaum, und es wurde davor gewarnt, den Protestantenbaum in Haus und Kirche zu haben. Gleichzeitig haben die Protestanten den Weihnachtsbaum erhöht und haben ihn auch auf Bildern. Es gibt immer so Genrebilder, Luther im Familienkreis. Da gibt es ein Bild Luther unterm Tannenbaum mit Katharina von Bora. Zu Luthers Zeiten gab es noch keinen Tannenbaum. Aber da wollen wir uns heute nicht mit den Dingen beschäftigen. Das war eigentlich auch nicht so ganz. Es passt zu dem, was ich heute hier sagen möchte, aber es ist nicht das Einzige. Kalender, Festtage. Ich sagte, wir erinnern uns. Und wir wollen uns erinnern, und es ist gut, dass wir uns erinnern, denn wir leben in einem permanenten Wandel. Und mein Vater sagte mir in seinem hohen Alter, das war gerade 90, die Zeit geht immer schneller herum. Weil vieles vertraut ist und das, was neu ist, ist weniger. Man hat alles schon mal gemacht. Überlegt auch mal zum Beispiel, wie viele Predigten ihr schon gehört habt im Laufe eures Lebens. Man hat alles schon mal gemacht. Aber da ist es gut, auch rückwärts die Erinnerung zu strukturieren, wenn man Erinnerungspunkte hat. Und da habe ich auch manchmal Lehrerkolleginnen und Kollegen und Eltern gesagt, sie sollten sich auch manchmal erinnern, dass sie Kinder und Schüler waren. Und ich fand mal die Zeugnisse meines Vaters. Nein, sie waren nicht schlecht, kann man so nicht sagen. Aber dass ich sie gefunden hatte und mein Vater es gemerkt hatte, bewahrte mich in der Zukunft davor, dass mein Vater überhöhte Forderungen an mich stellte. Denn oft habe ich schon gemerkt, so manche Eltern möchten das, was sie nicht geschafft haben in der Schule, aber ihren Kindern irgendwie mitgeben und dass ihre Kinder das schaffen. Das ging bei uns zu Hause nicht mehr. Ich habe die Zeugnisse gesehen. Damit will ich keinen Tipp geben, wie man das auch machen kann. Aber es war eine gute Sache. Zu unserem Menschsein gehört die Fähigkeit, sich zu erinnern und auch die Erinnerung zu verarbeiten, sodass man damit leben kann. Man muss auch mit Erinnerungen leben. Ich habe eine große Pflegeschwester, die hat noch die große Vertreibung erlebt in dem Winter, letzte Kriegsjahr aus Pommern. Man hat sie sehr verdrängt. Und als dann der Balkankrieg kam und da die großen Flüchtlingsströme waren, da kam das so wieder hoch, als wenn das gestern war. Das heißt, wenn wir uns erinnern, haben wir die Chance auch, es zu verarbeiten und damit zu leben, sonst kommt es immer wieder zurück. Man könnte durchaus auch den Begriff Nachhaltigkeit nehmen für unser Leben, denn wir wollen ja nicht nur gerade für den Moment leben. Und was man Erinnerungskultur nennt, ist Teil unseres jüdisch-christlichen Erbes. So finden wir in 5. Buch Mose 32, Vers 7 die Aufforderung aus dem sogenannten Lied des Mose. 5. Mose 32, Vers 7: Gedenke der vorherigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden, deine Ältesten, die werden dir es sagen. Vergiss die Vergangenheit nicht, sie ist Teil deiner Identität, ob du es möchtest, ob du das weißt oder nicht. Die Zürcher übersetzt: Denke an die Tage der Vorzeit, begreif die Jahre der vergangenen Generationen. Das meint nicht, dass die Alten dominieren sollen, und es meint auch nicht, dass früher alles besser war. Es geht darum, dass man verstehen lernt, dass man die vorherigen Generationen begreift, um daraus für Gegenwart und Zukunft zu lernen. Denn das Leben ist zu kurz, als dass man alle Erfahrungen der Altvorderen wiederholen kann oder muss. So war zum Beispiel das große Streben in der Überlebenden der Nazizeit erst einmal zu vergessen und zu schweigen. Ob Täter oder Opfer. Ich habe Freunde gehabt, da waren diese Themen absolut tabu. Ich weiß auch von einer guten Bekannten, deren Verwandtschaft als Juden zum größten Teil in den Lagern, in Gaskammern umkam, dass dieses Thema zu Hause auch tabu war. Einige Familienmitglieder, auch die Eltern von ihr, waren in den Lagern, hatten überlebt. Es wurde nicht darüber gesprochen. Und ich weiß, dass auch in meinem Umfeld ganz selten mal von diesen Zeiten gesprochen wurde. Und wenn, ich weiß, da war ich manchmal bei irgendwelchen eingeladen Festen und so weiter, dann waren dann so einige alte Herren, die waren viel jünger als ich jetzt, aber in Erinnerung sind sie noch älter als ich bin, und die saßen da, und wenn die was getrunken hatten, dann haben sie nicht von Unrecht oder so gesprochen, sondern davon, wie man dem Tommy, dem Ami oder dem Ivan eins von Latz geknallt haben, wie ich das noch so in Erinnerung habe, auch diesen Begriff. Das heißt, eigentlich hat man sich nicht erinnert, und das, woran man sich erinnert hat, was man dann miteinander gesprochen hat, das war dann eher so eine Art Verdrängen, und im Grunde, wir sind doch alle Helden gewesen. Und ich weiß, in meiner Lehrfirma, der Chef, der mir erklärte, ich hatte gerade den Wehrdienst verweigert und kam zurück, und man musste ja einen Schein vorzeigen, und dann waren der Chef und seine ranghöchsten Mitarbeiter versammelt und sagten: Wohin kommst du denn jetzt? Zu welcher Waffengattung? Ich habe gesagt, habe den Wehrdienst verweigert. Daraufhin schnappten die nach Luft. Mein Chef, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, aber was ich da mitgekriegt habe, war bei der Waffen-SS gewesen und einige seiner Mitarbeiter auch. Und da sagten sie: Von 1000 Gemusterten in Paderborn bin ich der Einzige gewesen, der zur Waffen-SS kam. Und dann haben sie mir erzählt, wie viel Kampfkraft ein deutscher Soldat hatte gegenüber den Amerikanern beispielsweise. Ein deutscher Soldat hatte die gleiche Kampfkraft wie 10 Amerikaner. Ich habe nur gesagt, aber da waren es 11, und dann war die Sache auch vorbei. Das heißt, erinnern und gedenken, so manche Erinnerung ist recht eigenartig, aber das Wort, was in der Bibel für gedenken steht, heißt auch für erinnern. Also erinnern, gedenken, darüber nachdenken. Und wir kennen ja. Ja, und dann die große Kluft kam dann in den 60er Jahren, als in vielen Familien, ich bin lieben Gott dankbar, dass in meiner Familie über alle Dinge geredet wurde aus der Vergangenheit, die ich befragt habe. Auch über die eigenen Konflikte und was weiß ich. Aber im Freundeskreis, weiß ich, war da nichts. Und deshalb der Aufstand auch der Jugend, wenn man das so nennen will, in den 60er Jahren. Man wollte nicht in einem Deutschland des Schweigens durch Wirtschaftswunder leben allein, sondern man wollte auch wissen, was ist aus der Vergangenheit auch bei den Eltern rübergekommen an Lernen und Erinnern. Und wir kennen das Wort Gedenke, das wir auch mit Erinnern übersetzen können, sehr häufig zitiert in 2. Mose 20, Vers 8. Und wir gedenken und erinnern uns jeden Sabbat, und es steht vor dem Ruhegebot des Sabbats und damit dem Arbeitsgebot und nimmt Bezug zur Gottesruhe nach der Schöpfung, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage und so weiter, denn in 6 Tagen. Oder es heißt im Paralleltext im 5. Mose 5, Vers 12 bis 15, gedenke daran, dass du Sklave warst und dass Gott dich befreit hat. Das Sabbatgebot ist ein vielfältiges Gebot der Freiheit und Befreiung, und deshalb sollten sich die Menschen daran denken und ausdrücklich auch der Fremdling wird mit einbezogen. Nicht, dass man sagen könnte, na gut, ich habe meinen Sabbat, den Tag der Befreiung, aber der Fremde, der darf für mich arbeiten. Das galt in biblischen Zeiten so nicht. Und so ist also Woche für Woche der Sabbat ein Tag des Gedenkens, ein Tag der Erinnerung, ein Tag des Segens dadurch auch für die Gegenwart und damit auch für die Zukunft. Und für das Volk Israel war auch das Passafest ein jährliches gebotenes Denkens der Erinnerung, und diese Erinnerung soll ausdrücklich weitergegeben werden. 5. Mose 6, Vers 20 bis 25. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, gebeten hat? Also sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten und so weiter und so fort. Auch hier wieder. Und interessant ist, dass es in Vers 24 heißt, und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten. In der guten Nachricht heißt es ernst nehmen, auf dass es uns wohlgehe unser Leben lang, so wie es heute ist. Das heißt, uns geht es jetzt gut, aber wir sollten nicht vergessen, dass es nicht immer so. Und aus Jesu letztem Passafest wurde das Abendmahl der Christenheit, ein Fest des Gedenkens, der Erinnerung, der Gemeinschaft. Und wir haben sicherlich schon sehr oft die Einsetzungsworte des Abendmahls gehört, ob aus Matthäus, Markus, Lukas oder 1. Korinther. Dort in Kapitel 11, Vers 23 bis 26 heißt es, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso haben wir die Möglichkeit, uns jährlich zu Weihnachten an die Geburt Jesu, zu Ostern an Tod und Auferstehung Jesu zu denken und zu Pfingsten. Ja, da merkt man, dass das Kirchenjahr nicht so präsent ist bei den meisten Menschen. Man hat schon öfters gemacht, aber auch, ich glaube, in diesem Jahr wieder, der Hessische Rundfunk hat die Leute gefragt, am Wochenende ist Pfingsten, was ist das für ein Fest?
Ein Muslime hat es gewusst, hier in Frankfurt,
ja.
Die anderen nicht.
Und deshalb, ein Kirchenjahr, und ich kann die Gegner von Kirchenjahr aus der Tradition verstehen, aber wir stehen ja nicht mehr in alten Zeiten, im Konflikt Staatskirche, Unterdrückung der Minderheiten, sondern so ein Kirchenjahr hat schon was. Das Leben Jesu wird im Kirchenjahr präsent. Himmelfahrt und. Und ich denke, das ist sinnvoll. Man hat das auch gemacht früher, weil die meisten Menschen ja nicht lesen und schreiben konnten. Und deshalb waren die Kirchen auch früher ausgemalt, damit man sich erinnern konnte an biblische Geschichten. Natürlich, Bilder haben eine eigene Wirkung. Und wenn ihr mal nach Albi fahrt in Südfrankreich, da ist die Kathedrale ausgemalt vorne. Leider hat man so einen Durchbruch gemacht, da fehlt dann ein Teil. Aber die Original, in anderen Teilen ist die Originalausmalung da. Da wird Angst gemacht, damit, wenn gepredigt wird, was sieht man da? die Guten und die Bösen, aber der Teil der Bösen ist größer, vielleicht liegt das auch an dem Durchbruch, aber man sieht auch die Guten und bei den Bösen, aber da haben sie auch, haben die Maler auch ihren kleinen Scherz gemacht, da sind auch Päpste und Könige dabei, die dann unten im Fegefeuer dann leiden müssen. Aber es wurde als Mittel des Erinnerns genommen, aber natürlich auch mit Bildern kann man ganz schön Druck machen. Ganz aktuell ist aber das alte Credo, das Urbekenntnis der Israeliten, dass sie in der Sesshaftigkeit und im Wohlstand immer als Gedenken und Erinnerung sprechen sollen, vor allem am Fest der Erstlingsgaben der Ernte nach dem, am Tage nach dem Passasabbat. Das war so eine Art Erntedankfest. Und was sollten die da gemeinsam sprechen? 5. Mose 26. Mein Vorfahr war ein heimatloser Aramäer. Also Aramäer, so bezeichnete man die Menschen zwischen von Syrien bis hin zum Euphrat. Ein umherziehender Aramäer war mein Vater. Andere Übersetzung. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten. Also meine Vorfahren, so sollten das die Israeliten immer sprechen und sich deutlich machen, sie waren keine Sesshaften, sondern sie stammen von Flüchtlingen, von Wandernden, von Menschen, die nicht auf dem besten Weg des Wohlstands waren. Und so der Gedanke, wenn ihr heute als Volk Erntedankfest feiert beispielsweise, dann denkt daran, ihr könnt Erntedankfest feiern, weil ihr die Ernte einbringen könnt und zur Ernte gehört Sesshaftigkeit. Nicht Viehwirtschaft, wie es die Patriarchen zum Teil gemacht haben, nicht sammeln und jagen, sondern Sesshaftigkeit, denn die Ernte ist ja erst das Ende einer langen Kette und einige von euch haben Gärten und manche haben zumindest vielleicht auch einen Balkon. Selbst da ist schwierig, die Pflanzen zum Teil zu pflegen und zur vollen Blüte oder Frucht zu bringen. Das heißt, es war auch mal ganz anders als heute, deshalb erinnert euch dran. Und auch in unserer deutschen Geschichte erinnerten sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes an die dunkle Zeit des Nationalsozialismus, als Hunderttausende von Deutschen wegen politischer oder rassistischer Verfolgung das Deutsche Reich aus dem Deutschen Reich fliehen mussten, um ihr Leben zu retten. Und die vor der Frage standen, wo sie Zuflucht finden könnten. Manche mussten tatsächlich jahrelang den Erdball umrunden, um einen sicheren Platz mit Zukunft zu erhalten. Und als sich das so abzeichnete, sollte eine internationale Flüchtlingskonferenz, nämlich in Evian, dort wo es das Mineralwasser auch gibt, ein Badeort, das sollte den Menschen helfen. Wir machen eine Konferenz, kommt uns sehr bekannt vor. Das war vom 6.6. bis 15.7.1938. Die haben mehr als einen Monat getagt. Doch außer hehren Worten des Bedauerns geschah nichts. Im Gegenteil, nach dieser Konferenz bemühten sich die Staaten verstärkt, ihre Grenzen abzuschotten. Und das bedeutete, Abertausende konnten sich nicht retten. Sehr viele, die hätten noch der nationalsozialistischen Verfolgung entgehen können, aber es ging nicht mehr. Die freie Welt hat ihre Grenzen geschlossen gehabt. Und das ging dann nur durch versteckte und schwierige Sachen. Ihr kennt vom Namen nach zumindest Collonges, unsere Adventistische Marienhöhe in in Frankreich am Genfer See und die liegt genau an der Grenze, oder nicht weit von der Schweizer Grenze. Und da gab es auch Adventisten, die dort Flüchtlinge, Bedrohte, aus der Nazihaft entflohene über die Grenze in die Schweiz gebracht haben, unter dem Einsatz zum Teil des eigenen Lebens. Und deshalb all die Erfahrungen. Und wir haben in Frankfurt ja die Deutsche Nationalbibliothek. Es gibt immer extra einen Bereich Exilliteratur, in der Menschen im Exil, im Deutschen, das war die Zeit des Exils, in der Nazizeit, Menschen haben im Exil geschrieben, über das Exil geschrieben. Wer sich da mal einige Tage dorthin setzt und mal schaut, der weiß, was Exil bedeutet, zumindest aus der Übermittlung der anderen. Keiner war dort gern und alle wären sofort gern wieder zurückgekommen, wenn es denn geklappt hätte. Und manche sind ihr Lebtag nicht zurückgekommen. Erst konnten sie nicht und dann war die innere Hürde auch zu stark. Und deshalb haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes einen Paragraphen, nämlich Artikel 6, eingefügt in unsere Verfassung. Er gehört zu den Artikeln mit dem sogenannten Ewigkeitscharakter, wie die anderen Grundrechtsartikel. Und da heißt es im zweiten Satz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Tja, er war ein ungeliebter Artikel und deshalb hat man ihn zuletzt in den 90er Jahren verbessert. Es taugt doch nicht so ein kurzer Satz. Man hat so eine Passage dazu und hat erklärt, wer Asyl findet. Und da kommt das, was wir immer hören, dass Leute, die vorher, bevor sie zu uns kamen, in einem Land oder durchkamen, das ein freies Land ist, in dem keine Verfolgung ist, keinen Anspruch haben, bei uns reinzukommen. Nennt mir mal Länder, die an unseren Grenzen sind und die politische Verfolgung haben, die im Chaos sind, die Bürgerkrieg haben und so weiter.
Wir dürfen keine Flüchtlinge kriegen.
Eigentlich dürfen gar keine kommen. Und auch die Meeresgrenzen, die helfen nicht weiter, denn gerade auch Nordsee, Kanal und so weiter, da sind ja diese 200-Meilen-Zonen und so weiter, überschneidet sich. Das heißt, es geht zu Wasser und zu Lande geht es nicht. Und es geht auch nicht per Luft. Denn wenn eine deutsche Fluggesellschaft einen Menschen mitnimmt, der kein Visum hat, und wer jetzt in seinem Vaterland verfolgt wird, und viele haben auch keine Dauerpässe, die müssen sich das abholen und so weiter, der gar keine Chance hat, auch nur ins Konsulat zu kommen oder so, wenn der es schafft, in ein Flugzeug zu kommen, der darf in Frankfurt nicht aussteigen. Wenn eine Fluggesellschaft das zulässt, bekommt sie hohe Strafen und gegebenenfalls den Entzug der Landungsrechte. Das heißt, wir sind ein Land, das rein theoretisch gar nicht eine Insel der Glücklichen, und dennoch merken wir, dass Menschen, die um ihr Leben fürchten, da auch Wege finden und in einer globalen Welt ist alles ganz nah. Insgesamt schätzt man auf dieser Welt, es gibt ja auch Binnenflüchtlinge in Ländern und dann gibt es auch Flüchtlinge in Ländern, die sehr weit sind, die überhaupt keine Chance haben herzukommen, auch nicht mit Schleppern und so, dass etwa 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Der größte Teil davon Frauen und Kinder. Und bisher war das Mittelmeer immer ein schöner Platz des Badens, des sich Erholens. Und wir merken, für viele Menschen ist das eine Todesfalle. Und ich denke, wer in unserem Land sich auf die Verfassung beruft, die beginnt in der Präambel im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, der sollte versuchen, Lösungen zu finden, die nicht so enden wie die sinnlose Konferenz von Evian im Jahre 1938. Und eins, das sollten wir uns daran erinnern, die Geschichte der Menschen ist eine Geschichte der Völkerwanderungen, der Vertreibungen, der Flucht, der Suche nach endgültiger Heimat. Und wer hier in Frankfurt lebt, wer kann schon sagen, meine Vorfahren sind aus der Römerzeit bis heute Frankfurter? Frankfurt hat im Laufe seiner Geschichte immer ein Drittel Menschen gehabt, die keine Frankfurter Staatsbürgerschaft früher hatten, die keine Bürgerrechte hatten, weil sie aus anderen Ländern kamen. Bei manchen war man mehr zu willkommen geneigt, bei anderen nicht. Menschlich hat man die Hugenotten und so weiter aufgenommen, deshalb haben wir ja noch die französisch reformierte Kirche und auch die deutsche reformierte Kirche stammt von den Wallonen ab. Aber diese Menschen waren zum Beispiel so fleißig, die Reformierten, dass die lutherische Adel in Frankfurt, Patrizier, gesagt haben, ha, die schaffen, die werden wohlhabend und dann wollen sie mitregieren. Und deshalb durften über mehrere Generationen durften in Frankfurt keinen Gottesdienst haben. Deshalb sind die nach Bockenheim, das gehörte nicht zu Frankfurt, und haben dort ihren Gottesdienst abhalten können. Goethe schreibt, wie sie als Jungs immer gestanden haben und wenn sie Bockenheimer Landstraße in Richtung Bockenheim mit den Kutschen fuhren, die schönen Hugenottenmädchen, fanden sie toll, deshalb standen sie immer da, Hugenottenmädchen gucken. Und als dann sie doch endlich am Rossmarkt und Kornmarkt die deutschen und die französischen Reformierten ihre Kirche bauen durften, dann durfte das nicht aussehen wie eine Kirche und Orgel und Glocken und Turm waren auch nicht erlaubt. Und bei der einen, ich weiß nicht, ob es bei den deutschen Reformierten war, als die Einweihung da war, da hat man dann doch noch einer Orgel zugestimmt, weil der preußische König sich angesagt hatte, bei der Einweihung dabei zu sein. Oder manchmal dauerte die Einbürgerung sehr lange. Also die Familie von Brentano, das waren ursprünglich Gemüsehändler, kann man da so nicht sagen, auch Obsthändler nicht richtig, die haben mit Edelobst wie Apfelsinen, die bei uns ja nicht gab, gehandelt und waren eine reiche Familie aus Italien. Wenn ich mich recht erinnere, die haben also mehrere Generationen darauf gewartet. Ich glaube, man hat 300 oder 400 Jahre haben die gebraucht, bis sie eingebürgert worden sind. So war es in Frankfurt also auch nicht mal so ganz einfach. Aber immerhin, Frankfurt hat viele Leute dann doch so eine Art Bleiberecht gegeben, wenn auch nicht immer gleich so schnell eingebürgert, Bleiberecht gegeben. Und der Wohlstand der Stadt hat auch damit zu tun, dass Frankfurt immer eine Stadt war, die vergleichsweise für jene Zeit offen war und da auch durchaus biblisch gehandelt hat. Und wenn man ein bisschen zurückdenkt, ich kenne euch nicht so familiengeschichtlich, also ich fand zum Beispiel bei meinen Unterlagen, dass ich tatsächlich einen Flüchtlingsausweis habe. Mein Vater stammt aus Ostpreußen, meine Mutter aus Schlesien, die Eltern meiner Mutter sind vertrieben worden 1946, die blieben noch nach dem Krieg dort. Erst, wie die meisten, sind vertrieben worden mit zwei Handkoffern, ihr gesamtes Vermögen. Sagen wir so, wenn Schlesien noch so geblieben wäre wie vor dem Krieg, da hätte mein Großvater mein Studium also ganz locker und so weiter finanzieren können. War einer der reichsten Steuerzahler im Regierungsbezirk. kommt mit zwei Handkoffern, Oma mit zwei Handkoffern, meine Tante mit zwei Handkoffern. Und dadurch gelte ich als Flüchtling, denn der Flüchtlingsstatus war nach dem Krieg vererbbar. Erst wollte man das für alle machen, damit man, der Gedanke war, wenn die Ostgebiete wieder zu uns kommen, wie man sagte, dann sind die ja leer, obwohl da inzwischen ja wieder andere Vertriebene wohnten. Aber dann muss man das wieder bevölkern. Und dann wollen die wahrscheinlich gar nicht, die hier sind, weg. Also wurde ein Gesetz angestrebt, dass es eine Rückkehrpflicht von Ostpreußen, Pommern, Schlesier und so weiter gab. Und das galt auch für die Nachkommen. Man hat es dann gelassen, diese Rückkehrdings. Und die Flüchtlingsstatus wurde dann auf die nächste Generation dann beschränkt. Also ich bin in Detmold-Lippe geboren, mitten in Deutschland, und habe einen Flüchtlingsausweis, der mich als Flüchtling dann charakterisiert. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so ein Dokument findet. Man merkt dann auch, es war nicht immer so. Und wenn ich die Vorfahren väterlichseits sehe, die haben eine mehrfach aus religiösen Gründen bis zum Schluss von den böhmischen, als die böhmische Kirche, böhmischen Brüder, als die dann rekatholisiert werden sollten, haben sie Jahre der Flucht und Vertreibung gehabt, bis sie dann ihre endgültige Heimat in Ostpreußen gefunden hatten über mehrere Generationen. Und dann auch wieder nicht, wenn man so will. Ich hätte heute noch ein Beispiel, wie man sich nicht erinnern sollte. Das werde ich lassen. Vielleicht passt das mal zu einem anderen Zeitpunkt. Ich möchte noch mal den Text wiederholen. Denke an die Tage der Vorzeit, den wir vorhin gelesen haben. Begreif die Jahre der vergangenen Generationen. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder das Gebot des Erinnerns beherzigen. Nicht aus Flucht vor dem Alltag. Das kann auch passieren. Früher war alles schöner. Nichts, das goldene Zeitalter gab es nicht. Außer im Paradies, und das schon länger her. Und ich war froh, wenn ich bei Gerd Kühner, den manche kennen, Zahnarzt war. Der hatte so ein Museumsstück, eine Bohrmaschine, die man mit dem Fuß treten musste. Dann war ich immer dankbar, dass ich in der heutigen Zeit gelebt habe und nicht damals. Aber Erinnerung an die Vergangenheit darf auch nicht eine Flucht vor dem Alltag oder der Zukunft sein. Sondern um die Vergangenheit zu verstehen, damit wir auch die Möglichkeit haben, konstruktiv an der Gegenwart und Zukunft mitzuwirken. Denn die Vergangenheit ist Teil unserer Identität, sei es der Familie, der Gesellschaft und der Gemeinde. Aber sie ist keine Fessel, sondern eine Herausforderung. Amen.